Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 21. März, also wir sind am Übergang zum Frühling. Ob das politisch und in der Welt sich auch so widerspiegelt, werden wir gleich sehen. Aber in der nächsten halben Stunde werde ich mit Helga Zeppler-Rusch über die Themen sprechen, die tatsächlich zurzeit auch die Medien dominieren, die allerdings, wie wir sicherlich gleich feststellen werden, einerseits hochgefährlich sind, aber auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit bieten, etwas aufzudecken, was sonst meist verborgen bleibt. Damit möchte ich aber erstmal begrüßen Helga Zeppler-Rusch. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Also, um einzusteigen, gerade vor kurzem haben der US-Staatspräsident Donald Trump und der soeben neu gewählte russische Präsident Putin miteinander telefoniert. Und damit würde ich gerne einsteigen. Was weißt du über das Gespräch und was bedeutet das für die Entwicklung dieses Gift- oder Vergiftungsskandals, der gerade ja die Runde macht durch
Ja,
die
das ist
Medien?
eine absolute Flanke, weil der Zweck dieser Provokation durch die britische Regierung, Russland die Schuld für diesen Mordanschlag auf diesen Doppelagenten oder ehemaligen Doppelagenten Skripal in die Schuhe zu schieben, hatte natürlich vor allen Dingen den Zweck, um Trump wieder in so eine Ecke zu treiben, dass er es nicht wagen würde, seine Beziehungen zu Russland in irgendwelcher Form zu verbessern, was ja seine erklärte Absicht war. Und das zu einem Zeitpunkt, wo das ganze sogenannte Russia-Gate in den USA ja vollkommen zusammengefallen ist, was man natürlich von den westlichen Medien hier in Deutschland nie hören würde, weil die immer noch so tun, als wäre das alles voll im Gang. Das ist aber absolut nicht so. Und zu diesem Zeitpunkt hat Trump wirklich wieder einen wirklich fantastischen Schachzug gemacht, indem er nämlich Putin angerufen hat und dem dazu gratuliert hat, dass er jetzt für weitere 6 Jahre im Amt bestätigt ist als Präsident. Und die beiden haben sich sowohl laut Quellen aus dem Weißen Haus als auch aus dem Kreml sehr gut und produktiv unterhalten über alle möglichen Fragen von strategischer Stabilität, Kampf gegen den Terrorismus, Ukraine, Syrien, Nordkorea, ökonomische Kooperation. Und also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und sie haben also auch angekündigt, dass sie in naher Zukunft zwischen diesen beiden einen Gipfel abhalten werden. Und damit ist natürlich wirklich diese ganze Operation, dieses britische Störmanöver wirklich da ausflankiert, weil wenn die Präsidenten auf der Ebene der Präsidenten miteinander Politik machen, dann ist das eben eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Ebene. Also von daher ist es wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Es ist ja so, dass der Hintergrund, vor dem sich das abspielt, diese ja angebliche Vergiftung eines ehemaligen russischen beziehungsweise Doppelagenten sein soll. Und nun, wie wir in der letzten Woche ja schon gesagt haben, ist die Geschichte gar nicht so glatt, wie man hier die meiste Zeit denkt. Daher, wie ist denn deine Eindruck oder beziehungsweise was hast du denn mitgekriegt, wie man damit vor allen Dingen auch in Großbritannien selbst umgeht? Weil das wird ja nun nicht jeder einfach so schlucken, was die Frau May da von sich gegeben hat, dass die Beweislage etwa schon klar wäre.
Naja, also es gab ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, unmittelbar danach diese gemeinsame Erklärung von May, Macron, Merkel und da haben sie auch den Trump kurzfristig reingezogen, was er aber offensichtlich nicht als letztes Wort genommen hat, praktisch eine bedingungslose Unterstützung für Theresa May mit der Formulierung, dass es die einzig plausible Erklärung ist, dass Russland dahinter steckt, was natürlich also wirklich keinerlei Beweise erbracht hat. Und Frau Merkel hat ja da noch eins draufgesetzt, als sie jetzt in Polen war und gesagt, Russland müsste den Beweis bringen, dass es das nicht gemacht hat. Was natürlich wirklich absurd ist. Der russische Außenminister Lavrov hat natürlich das sofort gekontert und sagt, also die Frau Merkel, also erstmal würde es wenig Hoffnung erwecken, dass Frau Merkel und die anderen europäischen Führer, Führungspersonen nochmal zur Vernunft zurückkehren. Und sie müsste mal erst internationales Recht studieren, weil im Zweifelsfall für den Angeklagten, und es wäre eben absolut internationale Rechtslage, dass der Ankläger die Beweise liefern muss und nicht der Beschuldigte. Also das ist wirklich, also wirklich unglaublich, und es ist auch ein Phänomen, was ich denke, wirklich sich lohnt, mal zu reflektieren, dass in dem Augenblick, wo also die gesamte, das gesamte deutsche Establishment gegen Trump ist und mit der Seite der anglophilen Kräfte in Amerika sympathisiert und offensichtlich vollkommen auf der Linie der Briten ist, was das wirklich für die deutsche Politik bedeutet. Und das geht durch alle Parteien. Also das ist eigentlich ohne wirkliche Ausnahme. Also das ist wirklich eine unglaubliche Entwicklung. Und es gibt ja jetzt also doch mehr und mehr Stimmen, die sich in eine andere Richtung äußern. Also wir hatten letzte Woche schon den ehemaligen britischen Botschafter in Usbekistan erwähnt, Greg Murray. Der hat also eine ganze Reihe von wirklich wichtigen Artikeln da geschrieben. Und ein letzter war eben, dass diese ganze Affäre weniger aussagt über Russland und was Russland macht, sondern zu welchem Grad Großbritannien sich bereits in einen totalitären Staat verwickelt hat. Und das ist natürlich wirklich etwas, was absolut leider auch für Deutschland als Frage zu stellen ist, wenn solche Lügen wirklich ohne Reflexion und ohne Beachtung des internationalen Rechtes hier auch weiter verbreitet werden. Das ist eine ganz klare Provokation. Und Lavrov, der russische Außenminister, hat sich mit seinem japanischen Kollegen Taro Kono getroffen und hat bei der Gelegenheit auch nochmal gesagt, es war eine bewusste britische Provokation, die ganz eindeutig zum Ziel hatte, die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland abzubrechen. Und wann macht man sowas? Ganz klar, wenn man Kriegsvorbereitungen plant oder zumindest eine starke Konfrontation plant. Und alle denkenden Menschen sollten sich wirklich von diesem extrem gefährlichen Kurs distanzieren und nicht in diese Kriegstreiberei mit einfallen.
Wenn man von der Annahme ausgeht, dass sich tatsächlich etwas abgespielt hat, also dass es überhaupt zu dieser Vergiftung kommt, dass da ein Nervengift eingesetzt worden ist, irgendeiner Art, und dass es also auf etwas hindeutet, was jetzt was anderes ist als, sage ich mal, eine Lebensmittelvergiftung, dann würde ich mal ganz frech die Frage stellen, kann man nicht genauso vermuten, so offen wie gesagt wird, das muss auf jeden Fall von Russland gemacht worden sein oder vom russischen Geheimdienst, kann man nicht genauso direkt vermuten, dass es vom britischen Geheimdienst gekommen ist?
Da gibt es jetzt inzwischen eine ganze Reihe von respektierlichen und angesehenen Journalisten. Einer davon ist Patrick Lawrence, der ursprünglich mal diese ganze Analyse der FIPS, also der Geheimdienstleute für geistige Gesundheit im Geheimdienstbereich, also die FIPS, der diese ganze Geschichte mal überhaupt in die Medien gebracht hatte, in The Nation. Der hat jetzt in einem anderen Blog, der heißt Salon, eben auch einen Artikel, wo er sagt, naja, es geht eigentlich um einen russischen Doppelagenten, der eben auch für MI6 gearbeitet hat. Und also zumindest das Interesse wäre eben auch bei das Cui Bono, wäre eben auch beim MI6. Und immerhin ist ja auch von anderen inzwischen gesagt worden, dass also so eine Lächerlichkeit der Skripal war, ich glaube, 6 oder 8 Jahre in russischer Gefangenschaft. Also die hätten den mühelos beseitigen können, wenn er da im Gefängnis war. Es war kurz vor der russischen Präsidentschaftswahl, kurz vor den Fußball-Weltmeisterschaften und dann die ganze These von Boris Johnson, der eben sagte, ja, also Putin wollte halt ein Signal schicken, dass jeder, der sich Russland entgegensetzt, da ermordet wird, ist ja vollkommen absurd. Und dann gibt es noch absurdere Darstellungen, die eben sagen, ja, das ist eigentlich so stümperhaft, so einen Anschlag zu machen und dann die russische Handschrift ganz deutlich zu hinterlassen. Der Putin sei so ein Fuchs, dass er sowas nie machen würde. Aber gerade das wäre der Trick von Putin, weil die Leute verstricken sich in immer absurdere Elemente. Aber in Wirklichkeit ist es wirklich eine Reaktion auf die Tatsache, dass ein vollkommen neues Paradigma in der Welt entstanden ist, dass Putin am 1. März neue Waffensysteme vorgestellt hat, die das ganze amerikanische globale Raketenabwehrsystem obsolet machen, dass mit der neuen Seidenstraße eine absolut dynamische Entwicklung im Gang ist, die also 140 Nationen bereits erfasst hat, und auf der anderen Seite das transatlantische Finanzsystem vor einer neuen Systemkrise steht. Und es gibt immer einen Zusammenhang zwischen der Gefahr eines systemischen Finanzkrachs und der Eskalation der Kriegsgefahr. Und genauso in diesem Zusammenhang muss man diese ganze Sache sehen.
Ja, ja, das war auch schon die nächste Frage, die sich hier bei mir formte. In gewisser Weise hatte ja die Satirezeitschrift Postillon die ganze Sache so gut auf den Kopf getroffen, als die einen Artikel veröffentlicht hatten von Vertragen, wo drin stand, am Tatort, wo die Vergiftung von Skripal stattgefunden hat, hat man den Personalausweis von Putin gefunden. Und das macht die Sache jetzt also deutlich. Aber tatsächlich, warum ausgerechnet jetzt? Du hast vorhin den Zusammenhang schon dargestellt, solche abrupten Ereignisse, die dann eben zur Zerrüttung von diplomatischen Verhältnissen führen, vor allen Dingen zwischen nuklear bewaffneten Ländern. Das hat natürlich eine klare Richtung, wo das hingeht. Und deswegen würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Es ist tatsächlich nicht unbedingt jetzt in der Tagesschau, aber es ist durchaus im Gespräch in verschiedensten Kreisen, in verschiedensten Ecken und auch dort, wo man es vielleicht manchmal nicht erwartet, dass sich doch mehr Leute Gedanken machen drum, was mit dem Finanzsystem los ist, ob ein neuer Crash auf uns zukommt, und deswegen vielleicht können wir darauf kurz nochmal eingehen. Wie siehst du das denn? Wir haben ja viel darüber schon gesprochen in der Vergangenheit, aber gibt es irgendwas, an dem man das jetzt zurzeit festmachen kann, was sich da abspielt oder welche Probleme auf uns zukommen?
Ja, also einer der Chefökonomen von Goldman Sachs hat also gerade, immerhin ist das einer der Top-Wall-Street-Banken, darauf hingewiesen, dass die extreme Fragilität der Märkte eben ein absolutes Anzeichen ist, dass eben so eine Instabilität jeden Augenblick zu einem großen Crash eskalieren könnte. Und eine sehr ernsthafte Warnung kam auch von der ehemaligen Vorsitzenden der amerikanischen Bankenaufsicht, des FDIC, Sheila Bairs, die eben quasi sagte hier, dass also die selben Anzeichen wie 2008 da sind, allerdings noch viel schlimmer, weil die Gesamtverschuldung der Firmen, der Regierungen, die ausstehenden Kredite bei Studenten, bei Leute, die ein Auto gekauft haben, dass das alles viel, viel dramatischer ist als eben 2008. Andere Leute weisen darauf hin, dass nicht nur 700 Billionen an Derivatkontrakten ausstehen, sondern auch nochmal 570 nicht börslich gehandelte Derivatkontrakte. Und Sheila Bairs hat interessanterweise auch darauf hingewiesen, dass der Zustand des westlichen Finanzsystems eben in einem totalen Gegensatz ist zu dem in China, weil die chinesische Regierung eben in den letzten Jahren und vermehrt in den letzten Monaten ganz systematisch alle Bereiche, die mit Spekulationen zu tun haben, austrocknet, Investoren nur noch erlaubt, in realwirtschaftliche Projekte zu investieren. Und auch der chinesische Premierminister Li Keqiang hat also gerade jetzt mal vor zwei Tagen gesagt, also das chinesische Finanzsystem sei absolut stabil. Die Bankreserven wären inzwischen auf 15% erhöht. Wie gesagt, man hat also wirklich, man erlaubt es nicht mehr in irgendwelche, auch nicht im Ausland, in spekulative Bereiche zu investieren. Also wenn es irgendein Finanzsystem gibt, was den kommenden Stürmen relativ gelassen entgegensehen kann, dann ist es wirklich das chinesische Finanzsystem. Und das macht eigentlich wirklich, wirklich die Notwendigkeit, hier die ganze Glass-Steagall-Debatte, also das Trennbankensystem, wirklich auf die Tagesordnung zu bringen. Und das einzige europäische Land, wo das also doch passiert, ist Italien, wo also sowohl Vertreter also von der Lega Nord als auch von der Fünf-Sterne-Partei, die im Übrigen beide Glass-Steagall in ihrem Parteiprogramm haben, sich jetzt in den letzten Tagen in der Hinsicht geäußert haben, unter anderem der Ökonom Bagnai, der eben sagte, Glass-Steagall ist absolut dringend. Und es gibt ja auch eine Bewegung in Italien von gewählten Offiziellen, die also jetzt direkt Kontakt haben mit dem amerikanischen Kongress und da über Glass-Steagall eben debattieren. Aber wir brauchen hier, also auch im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, eine dringende Debatte. Glass-Steagall als ersten Schritt, Bankentrennung, dann muss der ganze spekulative Bereich abgeschrieben werden. Wir brauchen eine Nationalbank, ein Kreditsystem in der Tradition von Alexander Hamilton, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das sind alles bewährte Modelle, die immer funktioniert haben, beziehungsweise wenn sie angewandt wurden, zu enormen wirtschaftlichen Fortschritten geführt hat. Und deshalb müssen wir das wirklich jetzt auf die Tagesordnung bringen. Die Tragödie ist, dass das in Deutschland keine der Parteien, außer uns natürlich, der Büso, diskutiert. Und das heißt, dass unser Land relativ unbeschützt ist gegen solche Gefahren.
Dann blicken wir doch nochmal ganz kurz nach China. Eben ist diese große und doch recht lange Doppelsitzung zu Ende gegangen, bei dem also sowohl der Volkskongress als auch dieser beratende Ausschuss also zusammengesessen haben. Xi Jinping hat auch dort eine Rede gehalten. Und mich würde natürlich immer interessieren, da man hier relativ wenig mitkriegt, außer dass gerade die Amtszeitbegrenzung aufgehoben ist, was hier quasi in einem Loop immer wiederholt wird. Mich würde schon auch interessieren, ich denke auch andere, was er da eigentlich gesagt hat und ob du schon Gelegenheit hattest, das mit dem zu vergleichen, was darüber dann hier gesagt wird.
Naja, also erstmal hat Trump in seinem Telefongespräch mit Putin sich auch positiv darüber geäußert, dass jetzt die Amtszeitbegrenzung für Xi Jinping aufgehoben ist, weil er eine exzellente Führungspersönlichkeit wäre. Also ich finde das deshalb wichtig, weil wenn die Präsidenten der drei wichtigsten Staaten, also USA, China, Russland, wenn die alle im Grunde in dieselbe Richtung gehen, dann ist es eigentlich etwas, über das sich jeder freuen müsste. Das ist natürlich nicht der Fall bei unseren Mainstream-Medien und Mittelmaß-Politikern, also die wirklich in eine vollkommene Hysterie verfallen über die Tatsache, dass Xi Jinping jetzt eben relativ unbegrenzte oder lebenslange Präsidentschaft im Prinzip haben kann. Also die Rede, die er gehalten hat, würde ich auch wieder wie immer unseren Zuschauern, also Ihnen empfehlen, lesen Sie die bitte selbst. Dann werden Sie nämlich den riesengroßen Unterschied sehen zwischen dem, was er wirklich gesagt hat und dem, was die westlichen Medien draus machen. Also er hat im Grunde nochmal ganz klar die Identität Chinas betont, die lange historische Geschichte, die verschiedenen Dynastien, in denen China Weltdurchbrüche gemacht hat von Buchdruckkunst, von Schießpulver, von anderen Erfindungen in den verschiedenen Dynastien, wo China weltweit wirklich eine führende Rolle gespielt hat, was ja über Jahrhunderte der Fall war, und hat dann praktisch nochmal die Ziele für China bestimmt und hat also vor allen Dingen nochmal gesagt, das Ziel ist, das Ziel ist ein modernes, fortschrittliches, kulturell entwickeltes Land zu schaffen in den nächsten Jahren. Allerdings hat er gesagt, findet das statt in einem sehr komplexen Kontext, einer Weltlage, die eben erfordert wirkliche Disziplin und klare Vision. Und er hat dann davon gesprochen, dass China einen neuen langen Marsch beginnen muss in dieser Weltlage. Und Das hatte ja auch der Außenminister Russlands, Lavrov, in einer anderen Gelegenheit gesagt, dass eben die Welt in eine schwierige Phase geht und eben da Kooperation absolut wichtig ist. Xi Jinping hat im Übrigen gesagt, dass China niemals Aggressionen gegen andere Staaten beginnen würde, dass es keine Hegemonieabsichten hat, dass es also eine friedliche, harmonische Welt mitgestalten will und dass eben der Beitrag Chinas vor allen Dingen eben die neue Seidenstraße ist und das chinesische Modell, was natürlich insbesondere für die Entwicklungsländer gilt. Also wie gesagt, die Rede war extrem wichtig, aber auch eben sehr eingedenk der Provokationen, die im Augenblick von dem kollabierenden westlichen System kommen. Das hat er so nicht angesprochen, aber das war die Implikation.
Wenn man aber mal guckt, es gab ja vor einiger Zeit, es gab ja vor einigen, ich weiß nicht, vielleicht 2 Monaten oder so, mindestens einen kurzen Beitrag mal in den Tagesthemen. Da ging es mindestens um einen Aspekt der Seidenstraße dieses Großprojektes. Jetzt vor kurzem hatte ich auch gesehen, im Fokus, glaube ich, war ein Artikel von Pira, der eben auch gesagt hat, eigentlich soll Deutschland da mitmachen. Und in diesem Tagesthemen hat man ja geguckt auf die Verbindung, die also von China zum Binnenhafen in Duisburg, also nach Duisport gebracht war. Und das war eigentlich sehr interessant, weil es gar nicht negativ war. Gleichzeitig ist jetzt eine Sache, die ich in dem Kontext gern ansprechen würde, diese. Es wird immer wieder betont, zum Beispiel auch in der Berichterstattung über die Reden und die verschiedenen Dinge, die also der bis inzwischen ehemalige US-Außenminister Tillerson in Afrika gehalten hat, also die afrikanischen Länder davor zu warnen oder dagegen zu warnen, zu eng mit China zusammenzuarbeiten. Das trifft ja im Grunde in dieselbe Kerbe, die Leute hier immer hören. Und da wird dann gesagt, China würde eben also Afrika ruinieren und ausrauben, Landraub und so weiter. In Wirklichkeit ist es doch aber so, dass, da haben wir oft drüber gesprochen, der Freihandel genau für die Zustände verantwortlich ist, die so unterentwickelt und so erbärmlich sind in Afrika. Das verträgt sich also nicht ganz zusammen. Daher würde ich ja aus diesem Blickwinkel nochmal auf das schauen, was China da tut und was die EU ihrerseits dann dazu bieten hat.
Ja, es ist ja gerade in Kigali in Ruanda ein Gipfel zwischen der EU und der AU, also der Afrikanischen Union, wo allerdings nur 25 Staaten, also etwa die Hälfte, dran teilnehmen. Und da soll es also unter anderem darum gehen, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Afrika zu beschließen. Und der Grund, warum da viele Staatschefs gar nicht erst hingegangen sind, unter anderem der Präsident von Nigeria, Buhari, ist also der, das hat Buhari gesagt, das haben verschiedene andere Experten, afrikanische Experten gesagt, dass die Industrie Afrikas noch in so einem Babyzustand ist, also noch so wenig entwickelt, dass sie natürlich bei einem Freihandelsabkommen überhaupt nicht wettbewerbsfähig sind mit Produkten, die dann von Europa aus Afrika da überschwemmen würden. Und das würde also das sofortige Ende der Entwicklung in Afrika bedeuten. Und deshalb würden sie das absolut ablehnen. Also das ist wirklich, wirklich wahr. Und ich meine, das ist ja auch das alte Argument von Friedrich List oder von Wilhelm von Kardorff, von Henry Carey, warum sich entwickelnde Ökonomien unbedingt geschützt werden müssen gegen die Flut von auf dem Weltmarkt schon entwickelteren Produkten und von Nationen, die schon wirtschaftlich weiter voraus sind, weil eben ja sonst diese Produkte halt verdrängt werden. Und ich finde es wirklich bezeichnend, dass mit all dem Gerede über Marshallplan für Afrika und Flüchtlingsprobleme lösen, dass die EU immer noch auf dieser Linie ist und eine wirkliche Entwicklung verhindert. Genauso wie die ganze Politik eben total grün ist. Nachhaltige Entwicklung heißt für diese Leute eben, jeder kann einen Brunnen buddeln und jeder kann eine Schaufel in die Hand nehmen. Aber was die Afrikaner brauchen, ist große Infrastruktur, weil ohne diese Infrastruktur sich weder Industrie noch Landwirtschaft entwickeln kann. Und da ist also eine ganz klare Gegenbewegung. Wir haben schon über Äthiopien gesprochen, über verschiedene andere Projekte. Und die nigerianische Regierung, also Buhari, hat gerade noch mal gesagt, dass der Plan ist, ein Eisenbahnausbauprogramm in Nigerien jetzt zu machen, im Umfang von etwa 15 Milliarden Dollar. Und das steht in einem ganz starken Kontrast zu dem, was die EU bisher macht. Und es ist wirklich ein absoluter Skandal. Also wir müssen wirklich die Debatte ändern. Die Frau Merkel wird im April nach China fahren. Das war der Kontext, in dem von Pira eben sagt, wir müssen jetzt endlich aufhören, als Zaungäste bei dieser Entwicklung zu sein, sondern wir müssen Farbe bekennen. Und wenn Deutschland da nicht mitmacht, dann werden wir an den Rand der Geschichte gedrängt. Und das ist auch wirklich wahr. Deshalb meine Aufforderung an alle, die Sie jetzt zuschauen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung und helfen Sie, diese Debatte über die neue Seidenstraße als Konzept für die Entwicklung von Afrika, von Nahost und natürlich auch der Renovierung unserer eigenen Infrastruktur, die ja auch in einem absolut katastrophalen Zustand ist und im Übrigen schon die Lachnummer ist, also ich brauche gar nicht den BER-Flughafen in Berlin zu erwähnen oder eben die Schnellbahn Berlin-München, die 26 Jahre gedauert hat, meistens immer noch zu spät kommt. Also wir brauchen wirklich einen völlig anderen Geist und das kommt im Augenblick von China und nirgendwo anders her.
Nun, du hattest gerade noch im Nebensatz erwähnt, die Frage der Lösung der Flüchtlingskrise. Ich meine, wir haben das hier sehr oft thematisiert. Das Einzige, was überhaupt, wenn man mal ein bisschen Distanz zu diesem Thema sich geistig verschafft, das Einzige, was da wirklich gemacht werden kann, ist, dass man die Fluchtursachen bekämpft. Und das geht eben nur durch Aufbau, durch Entwicklung, dadurch, dass man dafür sorgt, dass die Lebensstandards steigen und nicht durch Managing von den jeweiligen Flüchtlingsströmen. Du hattest nämlich kurz vor der Sendung noch im Gespräch erwähnt, dass da jetzt also neue Methoden eingesetzt werden wollen. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
Ja, es gibt ein neues Programm der UN, das heißt irgendwie Global Pulse. Und das ist die Idee, dass man mit Big Data halt Flüchtlingsströme erfasst, um die besser kanalisieren zu können, dass man alle möglichen anderen Dinge beobachtet, Schwankungen von Lebensmittelpreisen und so weiter. Und das Ganze ist eben nicht gedacht, um die Unterentwicklung zu überwinden, sondern das wird gemacht von Silicon Valley, von Amazon, von allen möglichen anderen solchen Institutionen und ist eigentlich Teil dieser Idee, dass man durch einen absoluten Überwachungsstaat alles unter Kontrolle hält. Aber das, was wirklich nötig ist, ist wirkliche Entwicklung, die den Menschen eine Zukunft erzeugt. Also wir haben eine Situation, wo 2040 wird es 2 Milliarden Leute in Afrika geben. Der größte Teil davon Kinder und Jugendliche. Und diese jungen Leute brauchen eine absolute Perspektive. Sie brauchen Arbeitsplätze, sie brauchen Entwicklung, sie brauchen Industrie, Städte, Ausbildung. Und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht verstehen. Wir in Deutschland hätten den Mittelstand, wir hätten die industriellen Kapazitäten und das Know-how, um gemeinsam mit China wirklich einen Unterschied zu machen bei der Entwicklung von Afrika und beim Wiederaufbau von Nahost, wo wir ja auch eine gewisse indirekte Mitschuld haben, weil wir eben diese Kriege, die auf Lügen aufgebaut waren, nicht wirklich verhindert haben. Ich meine, der beste Punkt, den man über Schröder sagen kann, ist, dass er beim Irakkrieg nicht mitgemacht hat und bei Westerwelle, dass er beim Libyenkrieg nicht mitgemacht hat. Aber das ist halt auch nicht, man hätte sagen können, dass es wirklich Lügen war und man hätte sich da dem viel, viel energischer entgegenstellen können. Also was wir jetzt wirklich brauchen, ist ein Umdenken in der ganzen Herangehensweise Und ich denke mal, dass also unser politisches Establishment ist dermaßen in der Tasche dieser geopolitischen imperialen Fraktion, siehe Unterstützung für Theresa May, dass ich also mehr und mehr die Hoffnung aufgebe, dass von dieser politischen Klasse irgendetwas kommen kann, was für die Zukunft Deutschlands von Nutzen wäre.
Ist das denn auch deine Sicht auf die Regierung? Es sind ja doch jetzt ein paar Schritte inzwischen in Gang gekommen. Es werden Posten gefüllt und ja, neue Führung quasi reingeholt. Oder ist es immer noch die alte?
Naja, es ist eigentlich eine Mischung davon, weil der neue Finanzminister Scholz hat natürlich jetzt zwei Personen in sein Ministerium berufen, die absolut für die Schäuble alte Politik stehen. Das ist einerseits ein Vertreter von Goldman Sachs, Jörg Kukis, und 64,9% von Befragten einer Umfrage sind also absolut empört, dass Scholz jemand von Goldman Sachs als Staatssekretär beruft. Dann hat er noch eine andere Person namens Werner Gatzer ebenfalls berufen. Und der gilt als der Architekt der schwarzen Null. Also das ist derjenige, der quasi diese Wahnsinnspolitik von Schäuble da entworfen hat, die der Regierung verbietet, irgendwelche produktiven Kredite für Investitionen in die Realwirtschaft auszugeben, wenn es eben nicht innerhalb des gesetzten Rahmens sich befindet. Und Scholz sagt dann auch noch, er ist froh, ein so gutes Team, also Investmentbanking und da zustande zu kriegen. Und das heißt natürlich, dass von der viel besprochenen Erneuerung der SPD absolut nichts zu sehen ist. Also ich finde das wirklich ganz schlecht. Also Scholz, SPD auf dem Kurs von Schäuble, Merkel in der Tasche von Theresa May. Also ich denke mal, dass das auch ein Grund ist, warum in einer anderen Umfrage nur 25% der Leute die GroKo gut finden. Und das wird rapide abnehmen. Aber man kann sich über all die Sachen nicht freuen. Man kann nur sagen, wir müssen wirklich eine Alternative entwickeln. Wo sind die denkenden Menschen in Deutschland, die bereit sind, wirklich in Diskurs mit uns einzugehen, wie die Zukunft in unserem Land gestaltet werden kann, wenn wir verhindern wollen, dass Deutschland völlig an die Wand knallt. Weil wenn wir auf diesem pro-britischen Kurs und pro-London und pro-Wall Street-Kurs bleiben, dann ist es wirklich schlecht um Deutschland bestellt. Und ich appelliere an alle, die also eine wirkliche Liebe haben zu Deutschland, weil Deutschland hat die fantastischsten Dichter, Denker, Erfinder hervorgebracht. Wir haben eine großartige klassische Tradition, und die müssen wir beleben, aber wir brauchen mutige und denkende Menschen, die da wirklich hervortreten und nicht länger wirklich sich diesem absoluten Mittelmaß oder, nein, es ist viel schlimmer als Mittelmaß, es ist absolutes Untermaß an intellektuellen und Führungsqualitäten, die sich da bei dieser politischen Klasse zeigt. Wir brauchen einen Dialog, deshalb, also ich lade Sie wirklich ein, kontaktieren Sie uns, helfen Sie uns, diese Sendung zu verbreiten. Wir brauchen einen anderen Wind in diesem Land.
Damit haben wir es auch, sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, Helga, dass du Zeit gefunden hast. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen und hören. Und nutzen dann in der Zwischenzeit auch unsere Webseite als, ja, als Werkzeug, und sowohl um andere zu erreichen, als auch um mit uns in Kontakt zu kommen. Also, bis zur nächsten Woche.
Ja, bis zur nächsten Woche.